Wir kommen jetzt zum Teil 3 auf dem Skript. Argumente für in der Mitte der Drangsal und ihre Widerlegung. Erster Punkt. Die Siegelgerichte und die 6 Posaunengerichte sind Gerichte durch die Menschen. Erst ab der 7. Posaune kommt der Zorn Gottes. Und diese 7. Posaune sei auch das gleiche wie die letzte Posaune der Entrückung nach 1. Korinther 15, 52. Also eigentlich sind hier gerade 2 Argumente ineinander hineingebaut. Ich erkläre nochmals, was gemeint ist. Da wird behauptet, also in der Offenbarung, diese 7 Siegelgerichte und 6 Posaunengerichte, die könne man noch nicht bezeichnen als der Zorn Gottes über diese Welt, sondern das sei gewissermaßen, das seien Gerichte, die der Mensch verursachen werde. Das sind quasi Gerichte durch den Menschen, aber nicht Gerichte Gottes. Warum wird das so betont? Weil wir doch letztes Mal bei den 16 Argumenten für die Entrückung vor der großen Drangsal, da hatten wir Punkt 10. Die Gemeinde wird gerettet werden vor dem Zorn Gottes. Das steht so in Römer 5, 9 bis 10, dass wir vor dem Zorn gerettet werden. Und 1. Thessalonicher 1, Vers 10 sagt, dass die Thessalonicher sich bekehrt haben, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, der uns errettet vor dem Zorn. Und da haben wir gesehen, also das weist darauf hin, dass die Gemeinde eben noch vor den Zorngerichten der Offenbarung in den Himmel geführt wird und gerettet wird, nicht aus dem Zorn, sondern apo auf Griechisch. Apo ist eine Präposition, die kann man plastisch so veranschaulichen. Man macht einen Kreis und von dem Kreis aus eine Linie, ein Pfeil. Also von dem Kreis weg, das ist apo. Also nicht aus dem Kreis heraus, ja, sondern gerade vom Kreis weg. Und darum, wenn es heißt, wir werden gerettet vor dem kommenden Zorn, apo heißt also, dass die Gemeinde nicht in den Zorn hineinkommt. Das ist von der Präposition apo im Griechischen ganz klar. Ja, wie sagen die? Nein. Diese Siegelgerichte und 6 Posaunengerichte, das ist nicht der Zorn Gottes. Das sind Gerichte, die durch den Menschen ausgeführt werden. Und erst die 7. Posaune sei dann der Zorn Gottes. Jetzt so viel versteht man das Argument. Aber jetzt schauen wir die Widerlegung an. Auch die Siegelgerichte sind Gottes Gerichte. Das Lamm öffnet die Siegel und veranlasst diese Gerichte vom Thron Gottes her. Schlagen wir mal auf. Offenbarung 4, Vers 1. Da wird Johannes in den Himmel entrückt. Und dann im Himmel sieht er den Thron Gottes, Kapitel 4 beschrieben, und das geht direkt weiter, Kapitel 5, dann sieht er, wie Gott auf dem Thron im Himmel ein Buch in Händen hält. Und dann wird gefragt, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Niemand ist würdig, nur der Herr Jesus, das Lamm Gottes. Der Herr Jesus nimmt dieses Buch mit 7 Siegeln und dann öffnet er diese Siegel. Und zwar ein Siegel nach dem anderen. Und jedes Mal, wenn ein Siegel geöffnet wird, kommt ein Gericht über diese Erde. Eben die apokalyptischen Gerichte. Apokalypse ist ja das Fremdwort für Offenbarung. Also die Gerichte der Offenbarung. Das beginnt in Kapitel 6, Vers 1. Und ich sah, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete. Und ich hörte eins von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, und damit er siegte. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ein anderes feuerrotes Pferd zog aus, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und dass sie einander schlachteten. Und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Und so weiter. Also, das Buch mit den sieben Siegeln ist das Buch der Ratschlüsse Gottes bezüglich der Gerichte, die über diese Welt kommen werden. Und indem also das Lamm Gottes, der Herr Jesus, ein Siegel öffnet, kann das Buch schon bis zu einem gewissen Grad gelesen werden. Und dann geschieht das, was da in dem Ratschluss Gottes vom Thron Gottes im Himmel her eben geplant wurde. Und mit jedem Siegel kommt ein schreckliches Gericht über die Welt. Zum Beispiel beim vierten Siegel heißt es, dass da der vierte Teil der Erde getötet wird. Man denkt, heute 8 Milliarden, so ungefähr. Und ein Viertel wäre nach den heutigen Zahlen 2 Milliarden Menschen, die umkommen. Und diese Gerichte werden also so ausgelöst. Bei jedem Siegel geschieht etwas, außer beim siebten, da geschieht zuerst nichts. Man denkt, wie? Eine Stille von einer halben Stunde im Himmel. Aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Dann bereiten sich im Himmel 7 Engel und ein nach dem anderen posaunt. Und bei jeder Posaune kommt ein schreckliches Gericht auf diese Erde und wiederholt ein Gericht eben vom Himmel her über die Erde. Bei jeder Posaune, aber bei der siebten passiert nichts. Man denkt, was ist denn das? Aber später wird beschrieben, wie 7 Engel im Himmel, goldene Opferschalen im himmlischen Tempel bekommen, und wenn sie die Schale kippen auf die Erde, kommen direkte Schläge aus dem Himmel auf die Erde. Und bei der siebten Schale ein so großes Erdbeben, wie es nie eins zuvor gegeben hat. Und alle Städte der Nationen brechen zusammen, und dann kommt der Herr Jesus aus dem Himmel. Offenbarung 19,11. Jetzt versteht man also den Zusammenhang. 7 Siegelgerichte. Das ist der Ratschluss Gottes für diese kommende Zeit der Gerichte. Aber das siebte Siegel besteht aus 7 Posaunengerichte. Wobei das siebte Posaunengericht besteht aus 7 Schalengerichten. Also so haben wir 7er-Serie, führt hinüber in die nächste 7er-Serie, nächste 7er-Serie. Und jetzt wird eben da behauptet, nur die 7. Posaune, das sei Gottes Zorn. Das heißt, die Gemeinde wird alles noch erleben und erst es wird gerettet werden von dem Zorn Gottes, das heißt bei der 7. Posaune. Das wird sie nicht mehr erleben. So werden sie dann aus der Mitte der Drangsal entrückt. Aber eben, das ist nicht korrekt, denn auch die ersten Siegelgerichte sind Siegel, sind Gerichte Gottes, die vom Himmel, vom Thron Gottes her verursacht werden. Gott auf dem Thron hat das Buch der 7 Siegel in der Hand. Das Lamm Gottes nimmt das Buch, öffnet es und vom Himmel her wird das ausgelöst, was da kommt. Und das erste Siegelgericht ist dieser Reiter auf dem weißen Pferd mit einer Krone. Und wie schon gesagt, das ist nicht Corona, sondern das ist der Antichrist. dieser gekrönte Kriegsmann auf einem weißen Pferd ist nämlich die Imitation von Christus. Wenn Christus kommt in Herrlichkeit, Offenbarung 19,11, kommt er auf einem weißen Pferd. Auf seinem Haupt trägt er viele Diademe, er ist gekrönt. Und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Merkt man die Parallelen? Und nun, Antichrist, das Wort aus 1. Johannes 2, Vers 18. Der Antichrist kommt. Das Wort Anti bedeutet im Griechischen gegen, aber auch anstelle von. Und in Matthäus 2 zum Beispiel heißt es von einem König, der König wurde anstelle seines Vaters. Und anstelle heißt Anti auf Griechisch. Der Antichristus, das ist der, der sich an die Stelle des wahren Christus setzt und sagt, ich bin der Messias. Und eben, der Antichrist wird kommen, aber das wird ein Gericht Gottes sein. Denn in 2. Thessalonicher 2, sind wir schon wieder bei dieser Stelle, die hat es in sich. 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also das Kommen des Antichristen mit seinem Irrwahn, der Verführung, ist ein Gericht Gottes. Es steht hier, sendet ihnen Gott. Und dieses Gericht ist ein Gericht Gottes, nicht einfach ein Gericht der Menschen. Und so kann man eben nicht sagen, das ist nicht der Zorn Gottes, sondern das ist quasi das Gericht der Menschen. Nein, Gott benutzt in seinen Gerichten immer wieder Menschen. Zum Beispiel hat er Assyrien benutzt als Zuchtrute gegen Israel. In Jesaja 10 sagt er, hey Assyrer, ich kann das kurz zeigen. Jesaja 10, 1 bis 4, ist der Assyrer in der Endzeit. Und 12 bis zum Schluss, auch der Assyrer der Endzeit. Aber Jesaja 10, Vers 5, ist es der Assyrer zur Zeit von Jesaja. Wehe, Assur, Rute meines Zorns und der Stock in seiner Hand ist mein Grimm. Gegen eine ruchlose Nation werde ich ihn senden und ihn gegen das Volk meines Grimmes entbieten, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es der Zertretung hinzugeben wie Straßenkot. Ja, da wird klar gesagt, Assyrien war die Route des Zornes Gottes. Als 722 die assyrische Armee die 10 Stämme Israels vernichtete, das Reich vernichtete und die Bürger nach Assyrien in die Gefangenschaft wegführte. Das war der Zorn Gottes, aber ausgeführt durch eine ungerechte Nation, die dann später auch gerichtet werden sollte, wie die Verse sagen. Aber hier wird ganz klar gesagt, und der Stock in seiner Hand ist mein Grimm. Und darum ist also diese Darstellung, das sei nicht der Zorn Gottes in der Offenbarung. Das ist vollkommen falsch. Das ist nicht biblisch gedacht. Und jetzt kommt noch was dazu. Die siebte Posaune löst ja die sieben Zornesschalen aus. Und da sieht man ganz direkte Schläge aus dem Himmel, aber auch durch Menschen. Ich kann das zeigen, Offenbarung 16. Da heißt es, die sechste Schale, Offenbarung 16, 12. Und der sechste goss seine Schale auf den großen Strom, den Euphrat, aus. Und sein Wasser versiegte, damit der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Ach so. Das ist ein Gericht aus dem Himmel, aber das Ziel ist, damit Armeen aus dem Orient in den Weltkrieg eingreifen. Und das ist der Zorn Gottes. Aber auch wieder indirekt. Sogar eben da am Schluss der Drangsal. Und damit kann man also sagen, diese Behauptung, dass der Zorn Gottes erst beginnt bei der siebten Posaune, das stimmt überhaupt nicht. Es beginnt eben schon bei diesen Siegelgerichten, die aber heute noch zukünftig sind. Das wird erst geschehen, wenn der Antichrist offenbar wird. Und das ist das erste Gericht. Und 2. Thessalonicher 2 sagt, aber der, der jetzt noch zurückhält, muss weggehen und dann kann der Gesetzlose offenbar werden. Das heißt, es braucht die Entrückung und dann kann der Antichrist kommen. Und dann ist eigentlich eben noch ein zweites Argument verpackt. Die siebte Posaune, das sei eben die letzte Posaune der Entrückung. Nach 1. Korinther 15, 52. Und warum geht das nicht? Ja, es ist eben so, dass die siebte Posaune gar nicht die letzte Posaune ist. Wenn schon, wäre die große Posaune nach der Drangsal, nämlich, das haben wir gelesen, Matthäus 24, 31, das wäre die letzte Posaune. Also der Ausdruck, die letzte Posaune, würde dann gar nicht passen auf die siebte Posaune. So, wenn schon, auf die große Posaune von Matthäus 24, 31. Aber das ist nicht Entrückung, sondern das ist die große Posaune von Jesaja 27, 12 bis 13. Und das ist die Posaune, bei der Israel versammelt wird. Israel versammelt wird, nicht in den Himmel, sondern nach Jerusalem. Und damit ist das Ganze am Boden. Dann zweiter Punkt. Mit der siebten Posaune wird das Geheimnis vollendet werden. Offenbarung 10, Vers 7. Das Geheimnis der Entrückung wird dann erfüllt werden. 1. Korinther 15, 52. Da muss ich auch ein paar Sachen erklären. Wir lesen die Bibelstelle. Offenbarung 10, Vers 7. Da sieht Johannes einen Boten, der einen Fuß setzt auf das Meer, den anderen auf die Erde und dann lesen wir in Vers 7, ich lese schon Vers 6, er schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist und die Erde und das, was auf ihr ist. Und das Meer und das, was in ihm ist. Dass keine Frist mehr sein wird. Also kein Aufschub mehr. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, ist auch das Geheimnis Gottes vollendet. Wie er seinen Knechten, den Propheten, die gute Botschaft verkündigt hat. Also was wir festhalten müssen, hier wie gesagt, in der Zeit der siebten Posaune wird das Geheimnis Gottes vollendet. Gut. Und dann müssen wir noch lesen, 1. Korinther 15, 51. Da sagt Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Also hier wird gesagt, dass das im Zusammenhang mit der Entrückung und der Verwandlung des Körpers und der letzten Posaune, dass das ein Geheimnis ist. Und jetzt die Verknüpfung. In Offenbarung 10, Vers 7 heißt es, bei der siebten Posaune wird das Geheimnis Gottes vollendet. Folglich, die Entrückung wird erst dann stattfinden. Was sagen wir dazu? Ich lese vor die Entgegnung auf dem Skript. Allein in den Paulusbriefen gibt es 8 verschiedene Geheimnisse. Ja, da wäre es noch interessant, wenn jemand dieses Argument bringt, das ist die Entrückung, Offenbarung 10, Vers 7, Geheimnis Gottes wird erfüllt. Ich würde gerne so einem Bruder fragen, und wie heißen die 8 Geheimnisse in den Briefen des Paulus? Und wie heißen die 3 Geheimnisse in der Offenbarung? Und was ist mit den Geheimnissen des Reiches der Himmel in Matthäus 13 bis 25? Und dann müsste man je nachdem dann feststellen, das ist gar nicht bekannt. Also nicht mal die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Im Epheserbrief gibt es das Geheimnis seines Willens, Epheser 1. Das Geheimnis des Christus, Epheser 3. Das Geheimnis der Ehe zwischen dem Messias und der Gemeinde, Epheser 5. Dann gibt es das Geheimnis der Vollzahl der Nationen, Römer 11. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit in 2. Thessalonicher 2. Und so weiter und so fort. Und eben in der Offenbarung gibt es das Geheimnis der Sterne, der 7 Sterne, das Geheimnis des Babylon und das Geheimnis des Tieres. Und da kommen noch die Geheimnisse des Reiches der Himmel dazu. Ja, also ich will damit sagen, das muss man umfassend anschauen, das Geheimnis, das Thema Geheimnis. Und was man sagen kann grundsätzlich, Geheimnisse beinhalten Wahrheiten, die von Ewigkeit her in Gott verborgen waren. Durch das ganze Alte Testament keinem Propheten und auch keinem Engel mitgeteilt wurde. Und erst neutestamentlich, das sagt Paulus in Epheser 3, den Aposteln und Propheten hat Gott das jetzt geoffenbart durch den Geist. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr. Wir dürfen das wissen. Leider ist es für manche Christen noch ein Geheimnis, aber es sollte nicht so sein. Wir sollten alle die Geheimnisse kennen. Auf Sermon Online gibt es einen Vortrag von mir über die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Als Beispiel. Aber eben, jetzt müssen wir anschauen, das Geheimnis seines Willens in Epheser 1. Das ist genau das, was gemeint ist in Offenbarung 10. Ich zeige warum. Epheser 1, 3 bis 14, der längste Satz in der Bibel. Ein Satz. Der Apostel Paulus quillt über, obwohl er in Gefangenschaft ist in Rom, über all diese Reichtümer des Glaubens in Christus. Er spricht darüber, dass wir auserwählt worden sind vor Erschaffung der Welt. Und dann lese ich daraus heraus in Vers 9. Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien. Es ist Konzentrat, aber ich baue auf. Das Geheimnis seines Willens, das steht in Verbindung mit der Fülle der Zeiten. Das ist ein Ausdruck für das tausendjährige Friedensreich. Das wird alle früheren Zeitalter zu einem absoluten Höhepunkt hier auf der Erde führen. Und Gottes Ziel ist, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das heißt, das ganze Universum, das, was in den in den Himmeln ist und das, was auf der Erde ist, soll alles durch Christus beherrscht werden. Aber das ist ja gar kein Geheimnis gewesen im Alten Testament. Das kann man im Alten Testament nachlesen, dass Christus über alles regieren wird. Jesaja 11, Psalm 72, Jesaja 65 und. Das ist ein Hinweis. In all den Stellen über die Geheimnisse werden Dinge genannt, die schon bekannt sind, und dann muss man den wesentlichen Teil, der eben neu ist, nicht bekannt war, den muss man heraussuchen. Und der steht immer in Verbindung mit der Gemeinde, die im Alten Testament nie erwähnt wird. War ein Geheimnis, verborgen in Gottes Herzen. So kostbar war es für ihn. Er wollte es erst in der Zeit, wenn der Herr Jesus kommen würde, dann schließlich offenbaren. Und hier ist das Geheimnis folgendes. Vers 11, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben. Die Gemeinde wird nämlich im tausendjährigen Reich auch mit dabei sein. Das war im Alten Testament nirgends gesagt. Da gibt es die Nationen, es gibt Israel als höchste Nation. Aber dann wird die Gemeinde erwähnt. Und die Gemeinde ist nach Epheser 5 die Braut des Christus. Das heißt, die Gemeinde wird an der Seite des Königs alles mit dem König teilen und daran Anteil haben. Das ist das Geheimnis seines Willens. Und nun sagt Offenbarung 10, Vers 7, in den Tagen der siebten Posaune wird das Geheimnis vollendet werden. Die siebte Posaune wird ja noch die letzten Gerichte, die sieben Schalen, die wie Schläge auf die Erde kommen, eins nach dem anderen. Übrigens sind das keine Flaschen, die die Engel kippen. Wenn eine Flasche kippt, dann macht das so. Ja? Darum heißt auf Hebräisch Flasche Bakbuk. Das ist wortmalerisch, wie es klingt beim... Und es gibt ein Wortspiel im Buch Nahum, dass eben Ninive, die Hauptstadt der Assyrer, wird ausgeleert und entleert werden. Und der Prophet sagt, dass das Gericht über Ninive, das im Jahr 612 dann zum Zusammenbruch des Assyrerreiches geführt hatte, das wird in... Ja, ich gebe das kurz an als kleiner Exkurs. Nahum 2, da heißt es in Nahum 2, Vers 7, denn es ist beschlossen, sie, Ninive, wird entblößt und weggeführt werden. Und dann in Vers 9 am Schluss heißt es, Leere und Entleerung und Ausleerung. Leere und Entleerung und Ausleerung. Auf Hebräisch. Buka, buka, bulaka. Das sind alles andere Wörter. Die sind nicht verwandt mit Bakbuk, Bakbuk, Bakbuk. Aber es ist bewusst vom Propheten, also durch den Heiligen Geist, so inspiriert und wortmalerisch die Flasche, die man ausleert. Buka, buka, bulaka. Ja? Und eben der langen Rede kurzer Sinn, diese goldenen Schalen in der Offenbarung, der Ausdruck im Griechischen bezeichnet eben die Opferschalen voll Blut, die ausgeleert wurden am Altar. Die Engel kippt auf das Meer und das Meer wird zu Blut. Offenbarung 16. Und das geht also eben bei der Schale so. Alles auf einen Schlag. Und so werden diese Schläge kommen, nicht wie damals über Ninive, wie eine Flasche, aber dann war es wirklich entleert und Ninive war dem Erdboden gleich und wurde dann verschüttet und man wusste nicht mehr, wo die Stadt war, so dass Voltaire gespottet hat, diese Stadt hat es nie gegeben. Und dann ein Jahrhundert später hat Pierre Botta den Spaten angesetzt und man hat Ninive entdeckt. So wie es im Buch Nahum heißt, du wirst verborgen sein. Ja? Und dann wieder entdeckt. Ja, aber eben da werden diese Schläge direkt auf die Erde fallen. Aber auch dort, haben wir gesehen, wird es auch indirekt sein über Nationen. Und dann kommt der Herr Jesus und wird das tausendjährige Reich aufrichten. Das heißt also, in den Tagen der siebten Posaune wird das Geheimnis seines Willens in Erfüllung gehen. Die Gemeinde wird die Herrschaft mit dem Messias Jesus im tausendjährigen Reich an seiner Seite teilen. Das ist gemeint, nicht die Entrückung. Die Entrückung wird eben geschehen vor dem Zorn. Weiter, Punkt 3. Die Entrückung der zwei Zeugen. Das haben wir jetzt auch schon gelesen. Offenbarung 11, Vers 12 symbolisiert die Entrückung der Gemeinde. Ob. Also, hier wird argumentiert, diese zwei Zeugen sind nicht zwei Männer, die es einmal geben wird in Jerusalem, sondern das ist einfach ein Symbol für die Gemeinde. Und die werden ja dann getötet werden und dann, haben wir gelesen, nach 3,5 Tagen auferstehen und schließlich in den Himmel hinaufgehen. Ja, sie werden entrückt werden. Das ist korrekt. Aber das sei die Gemeinde. Wenn das stimmen würde, muss man sich mal überlegen. Ich habe hier geschrieben, Entgegnung. Die zwei Zeugen sind zwei Männer, die 1260 Tage predigen werden. Also nicht 2000 Jahre. Die Gemeinde hat das Zeugnis seit 2000 Jahren. Aber die 1260 Tage. Ja, das ist nur symbolisch. Ja, bitte. In der Offenbarung gibt es noch mehr Zahlen. Sind die auch symbolisch? Ja, natürlich. Das tausendjährige Reich ist auch nicht 1000 Jahre. Okay. Aber wie ist das mit den 7 Sendschreiben? Sind das 7 oder sind das 8? Oder 6? Oder 15? Nein. Das Sendschreiben an Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. 7? Also die Zahl 7 in der Offenbarung meint 7. Und wie ist das eigentlich mit den 7 Siegeln? Da steht, das Lamm öffnet das erste Siegel, zweite, dritte, siebte. Es sind nicht 8 Siegel. Es sind auch nicht 23 Siegel. Es sind genau 7. Ja, aber hat das auch eine symbolische Bedeutung? Ja, natürlich. Denn 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Denn in diesen 7 Siegeln ist das vollkommene, vollständige Gericht Gottes enthalten. Also, symbolisch und wörtlich schließt sich nicht einfach zwingend aus. Und so ist das durch die ganze Offenbarung hindurch. Wenn gesprochen wird von 7 Engeln, sind 7 Engel und nicht 8. Und wenn gesprochen wird von 1260 Tagen, dann wird sogar gesagt, das sind 42 Monate. Okay? 1260 durch 42 gibt 30. Also ich tue es so, wie wenn ich rechnen würde. Ich weiß ja, auswendig. Aber so wäre es mit dem Taschenrechner. Ja, 30, gibt schon Leute, die können besser rechnen als ich. Aber dann ist ein Monat 30 Tage. Ja, das ist das Mond-Sonnenjahr von 360 Tagen, das hier verwendet wird. Jeder Monat hat genau 30 Tage. Ja, aber das sind nicht Jahre, das sind Tage. Und die entsprechen 42 Monaten. Und drum, da wird etwas in den Text hineingedrückt, was einfach nicht dasteht. Also, zwei Zeugen in Jerusalem, also das ist auch wieder symbolisch. Jerusalem, ein Symbol für die ganze Welt. Die Gemeinde hat ja ein Zeugnis in der ganzen Welt. Nein, in Jerusalem. Da, wo ihr Herr gekreuzigt wurde, steht. Und jetzt, wie evangelisieren die? Vers 5. Und wenn jemand sie beschädigen will, so kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, so muss er so getötet werden. Oh. Ich meine, ich denke an jeden bösen Schuss im Internet. Ja? Auf mich, dann würde das bedeuten, oder für jeden anderen Gläubigen, würde das bedeuten, die kommen dran. Feuer aus dem Mund. Und sie müssen getötet werden. Wie? Und dann heißt es, diese haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihr Weissagen kein Regen falle. Also wenn jemand uns die Gemeinde angreift, dann sagen wir so, fertig. Kein Regen mehr. Trockenheit. Und zwar 3,5 Jahre. Trockenheit. Dann kann man dann vom Klimawandel sprechen. Und dann heißt es weiter, sie haben Gewalt, Wasser in Blut zu verwandeln. Also plötzlich unsere Feinde, wenn sie zu Hause den Hahn öffnen, puh, Blut. Also, und dann jede Plage und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Das ist nicht das Zeugnis der Gemeinde. Wir leben in der Zeit der Gnade. Und der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 5, 44, dass wir für unsere Feinde beten sollen. Und dass wir die, die eben gegen uns übel reden, dass wir ihnen das Gute wünschen. Das heißt segnen. Und da merken wir, das ist ein anderes Zeitalter. Die werden Zeugen sein nach der Entrückung in der Zeit der Gerichte. Aber die Gemeinde hat das Zeugnis der Gnade in der jetzigen Zeit. Also die Gemeinde, habe ich geschrieben, hat den Auftrag der Predigt schon seit fast 2000 Jahren. Ihr Zeugnis ist von der Gnade gekennzeichnet. Während in der Zeit der Gerichte diese zwei Zeugen werden ein Zeugnis des Gerichts weitergeben. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Das ist verheerend. Da würde man plötzlich eben lehren, die Gemeinde, die soll quasi gegen die Feinde vorgehen. Nein, das machen wir nicht. Und wir stellen uns auch unter die Regierungen. Und wir haben keinen Auftrag für eine Revolution und so weiter. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Offenbarung 14, 14 bis 16. Das beschreibe die Entrückung vor dem Zorn Gottes in Offenbarung 16. Lesen wir Offenbarung 14, Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohn des Menschen, der auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der, der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Also von Entrückung steht jetzt da nichts. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Muss ja nicht immer genau der Ausdruck vorkommen. Aber wovon ist hier die Rede? Der Sohn des Menschen kommt auf der Wolke. Ja, das entspricht genau Matthäus 24. Nach der Drangsal wird der Sohn des Menschen auf den Wolken kommen und dann eben eine Ernte ausführen mit der Sichel, also Getreideernte. Nun habe ich hier geschrieben, der Text spricht von dem Kommen des Menschensohnes auf einer Wolke zum Gericht, das als Ernte dargestellt ist. Das Kommen des Menschensohnes auf den Wolken verweist zurück auf Daniel 7, 13 bis 14, wo es um das Kommen zum Gericht, zum Endgericht geht. Das hat mit der Entrückung gar nichts zu tun. Die Sammlung Israels wird mit einer Getreideernte verglichen. Jetzt kommen wir wieder zur Stelle mit der großen Posaune. Dort haben wir doch gelesen, dass Gott im Zusammenhang mit Israel bei der großen Posaune eine Ernte durchführen wird. Aber vielleicht haben wir das gar nicht mehr im Kopf. Merkt man, wie viel in einer Stelle drin ist. Und wir gehen so ein paar Stunden durch so viele Stellen hindurch. Also das kann keiner einfach so verarbeiten. Das muss man nachher nochmals wiederkäuen und nochmals und nochmals. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird der Herr Getreide ausschlagen, von der Strömung des Euphrat bis zum Bach Ägyptens. Und ihr werdet zusammengelesen werden, einer nach dem anderen, ihr Kinder Israel. Und dann kommt die große Posaune. Ja, gerade die Sammlung Israels wird verglichen mit einer Getreideernte, wo dann schließlich die Spreu wird geschieden und eben die guten Körner werden gesammelt. Das sind die Auserwählten aus Israel in Jesaja 27 und so genau auch in der Offenbarung. Das ist nicht Entrückung. Aber wieso wird denn das Kommen des Herrn in Offenbarung 14 beschrieben? Und das Kommen als Richter wird doch beschrieben in Offenbarung 19, Vers 11. Tja, das hat schon manche verwirrt. Ich habe ganz gescheite Bücher zu Hause. Und unter anderem einen gescheiten Kommentar, theologischen Kommentar über die Offenbarung. Und da wird der Text nicht einfach auf Deutsch wiedergegeben, sondern gerade auf Griechisch. Und Vers für Vers wird da gerade vom Griechischen her argumentiert. Also wer nicht Griechisch kann, der kommt gar nicht raus bei diesem gescheiten Kommentar. Und in diesem gescheiten Kommentar steht, die Offenbarung sei eigentlich chaotisch. Und das ist Gotteslästerung. Gottes Wort als chaotisch zu beschreiben. Begründung, in der Offenbarung, plötzlich wird da nach Gerichten über die Wiederkunft Christi gesprochen und dann geht es weiter, wieder Gerichte. Und dann kommt wieder die Wiederkunft und dann geht es weiter, wieder Gerichte. Und wieder die Wiederkunft Christi. Chaotisch, sagen die. Anstatt einfach zu sagen, wir haben in unserem Kopf ein Chaos. Aber das Wort Gottes ist vollkommen. Und es ist eben so, die Offenbarung ist ja aufgebaut, ganz zeitlich in der Reihenfolge. Das Lamm Gottes nimmt das Buch mit den sieben Siegeln, 1, 2, 3 bis 7. Und aus dem siebten Siegel, haben wir gesehen, kommen 1, 2, 3, 4 bis 7 Posaunen. Und aus der siebten Posaune, 1, 2, 3, 4 bis 7 Schalen. Und dann kommt der Herr Jesus wieder. Aber dieser genaue zeitliche Ablauf nach dem Ratschlussbuch Gottes, der sieben Siegel, der Zorn Gottes über diese Welt, wird zwischendurch unterbrochen durch einen Einschub. Und zwar gibt es genau sieben Einschübe. Wunderbar. Nicht sechs, nicht acht, sieben Einschübe. Und die Einschübe sind immer vor Nummer 1, zwischen 6 und 7. Vor Nummer 1, zwischen 6 und 7. Vor Nummer 1, zwischen 6 und 7. Und dann wieder nach 7, das entspricht immer vor 1. Ja? Also nach einem ganz genauen literarischen Schema. Und jetzt ist es so, in diesen Einschüben wird der Hintergrund dieser Gerichtszeit beschrieben. Und da wird, je nachdem, wieder ein Rückblick gemacht in die Vergangenheit. Das macht man bei Filmen auch. Also Filmregisseure sind Künstler, aber Künstler sind oft unmoralisch. Darum sind so viele Filme unmoralisch. Aber es gibt auch gute Filme. Nur nicht so viele. Aber gute Filme und künstlerisch. Also der Filmregisseur, der macht zwischendurch, was man nennt, ein Flashback. Plötzlich geht es in die Vergangenheit. Aber da muss er nicht hinschreiben, jetzt gehen wir zurück ins Jahr 1932. Ja? Der Zuschauer, der etwas versteht, wie Filme funktionieren, der weiß es sofort, jetzt geht er zurück. Und manchmal gibt es plötzlich einen Sprung in die Zukunft. Dem sagt man Flash Forward. Und das geschieht genau in der Bibel auch, in der Offenbarung. Da wird zurückgeblendet, zum Beispiel die Geburt Christi in Offenbarung 12. Die Frau mit der Sternenkrone ist in Wehen, gebiert den männlichen Sohn nach Psalm 2, der Messias, der dann getötet werden sollte durch den Drachen, und das durch Herodes. Und dann wird er zu Gott entrückt, das ist dann die Himmelfahrt. Und da haben wir das Phänomen der Zeitraffung. Das ist auch etwas, was man aus dem Film kennt, im Zeitraffer. Also wird zurückgegangen und dann wieder in die Zukunft. Und darum gibt es zwischendurch immer wieder einen Ausblick auf die Wiederkunft Christi. Am Ende. Und dann geht es wieder zurück. Und dann geht es wieder weiter. Und so ist die Offenbarung aufgebaut. Und Eben bei Filmen gibt es Leute, die sagen, ich komme nicht mehr draus. Wo sind wir jetzt? Ach, das war ein Rückblick. Ach so, hätte ich das irgendwie merken müssen. Und dann plötzlich, ja, was ist jetzt das? Nein, das ist nur ein Vorgriff in die Zukunft. Ach so. Ja, und solche Theologen, die sagen, das sei ein Chaos. Das sind wie Leute, die nicht rauskommen, wie man einen Film anschaut. Ja, ist traurig, aber ich meine, Film ist ja egal. Und Menschenwerk, aber es geht um Gottes Wort. Und darum braucht es Ehrfurcht vor dem Wort. Wenn wir etwas nicht verstehen, einfach stehen lassen. Der Herr weiß es schon. Und am Schluss, die Auslegung muss aufgehen wie ein Puzzle. Und wenn man dann tausende Puzzle hat und einfach reindrückt und es geht gar nicht, und schon ist es kaputt. Ist doch schade für den Nächsten, der damit spielen will. Nein, wenn es nicht geht, dann ist es falsch. Und so ist es auch bei der Auslegung, wenn es nicht aufgeht, dann ist es falsch. Und jetzt gehen wir zu dem Punkt 5, Offenbarung 3, Vers 10. Tereo ek in Offenbarung 3, Vers 10 bedeutet bewahren aus. Die Gemeinde muss in die Stunde der Versuchung hinein und wird aus ihr heraus entrückt werden. Wir schlagen auf, Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Also, hier sagt der Herr Jesus, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. So in der Elberfelder. Jetzt ist es tatsächlich so, im Griechischen heißt es Tereo ek. Und wenn man dann das Wörterbuch nimmt, sieht man, ek kann unter Umständen bedeuten aus. Und darum wollen die übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Aber das Wörterbuch sagt auch, es bedeutet vor. Jetzt könnte man sagen, ja, man kann übersetzen, wie man will. Wer gerne in die Drangsal will, beziehungsweise hier wird gar nicht von der Drangsal gesprochen, sondern die Stunde der Versuchung. Das ist die Epoche, wenn der Antichrist kommt, um die Menschen, das erste Siegel, zu verführen. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben. Das ist die Stunde der Versuchung. Griechisch Hora, die Stunde. Hora, das bedeutet Zeitabschnitt, Periode. Der Jesus sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Johannes 4. Und da ist nicht gemeint im 60 Minuten, sondern die Periode der Gemeinde, wo die wahren Anbeter nicht mehr mit symbolischen Opfern, sondern mit geistlichen Opfern Gott anbeten. Und die Stunde der Versuchung ist also die Periode der Versuchung. Und zwar nicht eine Stunde der Versuchung. Es gab viele Stunden der Versuchung in der Geschichte. Vom Garten Eden an bis heute. Und jeder hat in seinem Leben ganz besondere Stunden der Versuchung. Ja, das geht uns ganz gut und in der Familie ist so ruhig, alles so friedlich und dann kommt irgendetwas Kleines und schon haben wir das Dach im Feuer. Oder das Feuer im Dach. Und so gibt es Stunden der Versuchung. Aber hier sagt der Herr Jesus, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das ist die schlimmste Verführungszeit der Weltgeschichte. Wenn der Antichrist Feuer vom Himmel herabholt, Offenbarung 13, das war das Zeichen für den wahren Gott bei Elia. Und er wird ein Götzenbild zum Sprechen bringen, während Psalm 115 sagt, die Götter der Heiden sind Klötze, denn sie haben einen Mund und können nicht sprechen. Niemand von uns hat jemals irgendeine Madonna gesehen und plötzlich hat die da was erzählt. Ja? Nein, die sind tot. Und Leute knien vor solchen Bildern. Unglaublich. Aber das Bild des Antichristen wird sprechen und verlangen, dass jeder, der es nicht anbetet, getötet wird. Es wird alles an den Kopf gestellt. Das ist die Stunde der Versuchung. Das sind nur zwei Beispiele. Und der Jesus sagt also, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Aber andere sagen, wir übersetzen Liebe nach Wörterbuch aus. Wollen Sie so gerne da hinein? Es gibt so viele Gründe, warum wir übersetzen vor, aber Sie wollen unbedingt aus. Und ich meine, der Ausdruck bewahren aus ist jetzt auch nicht gerade das Nonplusultra. Ja, wir würden sagen, retten aus, aber bewahren aus, das ist sprachlich ein Problem. Bewahren ist ja gerade, dass man nicht reinkommt. Und in Johannes 17 sagt der Herr Jesus, ich bitte dich, für die Jünger, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Das ist genau der gleiche Ausdruck, Tereo Ek. Und das bedeutet ja, dass die Gläubigen nicht in das Böse hineinfallen, sondern bewahrt bleiben. Eben ganz entsprechend Römer 5 und 1. Thessalonicher 1, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Apo. Und dort ist es eindeutig. Nicht so wie hier, wo im Wörterbuch das und das steht. Aber ich habe dann noch mehr dazu geschrieben. Die Übersetzung. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, ergibt sich unter anderem durch Vergleich mit Apo. Irgendwo so klar ist, in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und da geht es absolut nicht. Auch nicht mit dem ausführlichen Wörterbuch aus. Und Römer 5, 9 bis 10. Wir werden durch ihn gerettet werden vor, apo, dem Zorn. Und der Ausdruck der Zorn bezeichnet eben die Gerichtszeit der Offenbarung. Die Errettung geschieht durch das direkte Eingreifen des Herrn Jesus als Lebendige, der aus dem Himmel kommen wird. Und jetzt müssen wir noch den Zusammenhang anschauen. Der Herr Jesus sagt, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde ich dich bewahren. Was bedeutet das eigentlich? Das Wort meines Ausharrens hat den Sinn, das Wort von dem Ausharren, von dem Warten, geduldigen Warten auf den Herrn. Also es geht darum, um das Wort über die Hoffnung der Entrückung. Und der Herr Jesus lobt die Gemeinde in Philadelphia. Du hast das Wort des Ausharrens auf mich bewahrt. Wenn wir denken, wie viele Gemeinden haben das aufgegeben und sagen, der Herr könnte jeden Tag kommen. Nein, das kann doch ganz lange gehen. Und was, Endzeit? Sind wir schon in der Endzeit? Wer sagt das schon? Das ist nicht das Wort des Ausharrens bewahren. Und dieses Wort des Ausharrens auf den Herrn bewahren bedeutet, dass wir wie Thessalonicher leben, 1. Thessalonicher 1, am Schluss, jetzt schließen wir den Kreis. Damit haben wir nämlich begonnen mit dieser Serie letztes Mal. Dort heißt es, dass die Thessalonicher sich bekehrt haben, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn zu erwarten aus den Himmeln. Das heißt, die Thessalonicher haben sich gesagt, jeden Tag, vielleicht heute, weil die Bibel nie sagt, das und das müsste noch vorher geschehen. Die Entrückung hätte jederzeit sein können. Aber vor der Drangsal, und weil wir jetzt sehen, wie die Schachfiguren für die Drangsal sich schon aufgestellt haben, weltweit, wird es natürlich immer dringlicher. Aber es war schon richtig damals. Vielleicht heute, vielleicht heute. Und der Herr sagt, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Da merken wir, es geht darum, dass der Herr uns etwas ganz Besonderes als Antwort auf dieses treue Warten geben will. Nämlich, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Also gerade auch dieses Wort des Ausharrens auf ihn, das sollen wir uns ja nicht rauben lassen. Halte fest! Und es gibt so viele, die sagen, ach, mein Herr verzieht zu kommen. Aber so spricht der böse Knecht in Matthäus 24. Mein Herr verzieht zu kommen. Und da beginnt er zu trinken und die Mitknechte zu schlagen. Ja, dann plötzlich hat das auch moralische, praktische Auswirkungen. Und nun haben wir also hier diese wunderbare Verheißung des Herrn, dass er uns bewahren will vor dieser schrecklichen Zeit. Jetzt könnte jemand sagen, aha, also alle die Christen, die jetzt treu festhalten und sich sagen, jeden Tag sich selber ermutigen und auch einander, vielleicht heute, wir warten auf den Herrn, nicht auf den Antichristen. Und der Herr wird kommen vor der großen Drangsal. Nur die werden entrückt werden. Denn der Herr sagt ja hier, weil du das Wort meines Aushandels bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Ja, denen stellt das der Herr so deutlich vor, dass sie sich darüber freuen können. Aber eine gute Nachricht für die, die nicht warten oder die eben auch falsch belehrt worden sind, sie werden mit dabei sein. Es gibt keine Auswahlentrückung. Ja, diese Lehre gibt es ja auch. Gewisse gehen vorher und die anderen, die müssen noch geläutert werden in der Drangsal. Und es ist ganz einfach, um das zu widerlegen. Wir haben es gelesen und damit möchte ich schließen. 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also nicht alle Gläubigen werden durch den Tod gehen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Also die, die schon entschlafen sind, auf dem Friedhof sind und die, die jetzt noch leben, wie wir hier in Hunzenschwil. Und anderswo. Wir werden aber alle verwandelt werden. Ja, vielleicht die einen vorher und die anderen dann in der Drangsal und die anderen noch am Ende. So wie sie sich das vorgestellt haben. Aber hier sagt Paulus, wir werden alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Nicht in zwei Nu, in zwei Augenblicken, sondern alle im gleichen Augenblick. Ist das nicht wunderbar? Und das Schöne ist, Paulus spricht im Korintherbrief an wahre Gläubige. Er geht davon aus, dass die Korinther sich echt bekehrt haben und spricht sie auch an als im zweiten Vers des Briefes Geheiligte in Christus Jesus, berufene Heilige. Aber es gab so viel Chaos in Korinth. Und trotzdem sagt er, alle in einem Nu. Das ist nicht eine Ermutigung. Also man muss nicht denken, da werden gewisse noch unbedingt in den Drangsal gehen müssen und nur ein Teil darf vorher gehen. Nein, der Apostel Paulus sagt, alle in einem Nu. Aber er sagt, wir werden dann vor dem Richterstuhl des Christus stehen. Und da wird alles zur Sprache kommen. Alles das, was im Leben nicht geordnet war und zwischenmenschlich nicht geordnet war, wird dann geordnet werden. Und dann wird auch der Lohn verteilt werden. Und Paulus sagt in 1. Korinther 3, dass gewisse Schaden erleiden werden, weil sie Gemeindebau gemacht haben, nicht mit Silber, Gold und Edelstein, sondern mit Holz, Heu und Stroh. Sie sagten vielleicht, diese Popmusik ist eine ganz tolle Musik und da kann die Gemeinde besser wachsen. Wird alles verbrennen. Nein, aber entrückt werden alle. Alle waren Gläubigen zusammen. Eine wunderbare Botschaft. Aber der Herr macht denen, die das Wort des Ausharrens auch festhalten, ganz besonders Mut und sagt ihnen, ich komme bald. Aber es gilt für alle wahren Gläubigen. Und bald, sagt einer, jetzt ist es schon 2000 Jahre gegangen seit der Offenbarung und es heißt da bald. Der griechische Ausdruck ist, und die alte Elberfelder erklärt das in der Fußnote, ist adverbial. Ich komme schnell. Adverbial heißt, das Wort drückt aus, wie das Kommen ist. Schnell, plötzlich. Ja, wenn wir denken, heute, aber wenn es geschieht um 22.19 Uhr, wir werden alle überrascht sein. Obwohl wir dann sagen, ja, wir haben heute Nachmittag noch davon gesprochen, 22.19 Uhr und es wird dann alles ganz schnell. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es und werden verwandelt werden. Ja, so wird das gehen. Und dann möchte ich noch vorbereiten, was wir dann sagen sollen. Das ist wirklich jetzt der Schluss. 1. Korinther 15, Vers 54b. Dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod dein Sieg? Wo ist der Tod dein Stachel? Also die, die schon verstorben sind, entschlafen sind, die werden dann aus den Gräbern hervorkommen und die müssen dann sagen, wo ist der Tod dein Sieg? Denn damals bei ihr, im Schweizer Hochdeutsch sagt man Abdankung, bei der Trauerfeier, offenes Grab, der Sarg geht runter und alle sind traurig. Und es sieht so aus, als hätte der Tod gewonnen. Aber die Gläubigen wissen, nein, der Tod ist kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Fortsetzung folgt. Und die werden herauskommen aus den Gräbern, wenn der Herr ruft, mit gebietendem Zuruf. Und dann müssen die sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Das war nicht das letzte Wort. Und die, die noch leben, wie wir jetzt, die müssen dann unbedingt sagen, wo ist der Tod dein Stachel? Denn der Tod konnte uns nicht ins Herz stechen und uns töten. Wir werden vom Leben ins Leben gehen. Aus der Schwachheit und Unehre in die Herrlichkeit und Ehre bei Gott. Ja, sollen wir hier verbleiben mit diesem Wort der Hoffnung und der Freude und der täglichen Erwartung.